RD. Überraschung, wir treffen uns heute hier außer der Reihe.
Ja, man weiß halt nie, wann Eat, Read, Sleep mit einer Sonderfolge überrascht. Deshalb sage ich ja immer, Podcast unbedingt abonnieren, dem Podcast folgen oder auch den Podcast merken, was auch immer da in eurer App steht.
Und heute ist es dann wieder soweit, nämlich Sonderfolgenzeit.
Eat, Read, Sleep.
Ihr seid natürlich bei Eat, Read, Sleep, eurem Bücherpodcast, der viele Tipps liefert, logisch, aber eben auch immer ein bisschen hinter die Kulissen des Buchmarkts guckt.
Und das machen wir heute auch, denn morgen am 22. März ist Indie Book Day, also der Feiertag des unabhängigen Verlegens. Es geht also heute ganz besonders um unabhängige Verlage.
Und ja, wir erklären auch gleich, was ein unabhängiger Verlag überhaupt ist. Dazu haben wir nämlich im Vorfeld schon viele Fragen bekommen und ich kann schon mal ankündigen, es ist nicht so ganz leicht.
Aber wir geben unser Bestes. Wir, das sind Jan Ehlert
und Katharina Marenholz.
Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und natürlich gibt es auch in dieser Folge in unserem Podcast etwas zu essen. Und weil es eine Sonderfolge ist, ein Sondergericht, eines meiner Lieblingsgerichte.
Ein Sondergericht.
Ich bin ja, was Warmes für
bin
dich.
Bin gespannt.
Die literarische Vorspeise.
Hier kommt mein Essen. Sehr schön, vielen Dank.
Bei Sondergericht dachtest du jetzt bestimmt an etwas Schönes wie Insekten oder...
Ich hatte ein bisschen Angst.
Nein, es ist etwas relativ Einfaches und du erkennst es natürlich sofort.
Nudeln mit Tomatensauce.
Nudeln mit Tomatensauce. Was für Nudeln?
Spaghetti.
Spaghetti mit Tomatensauce. Und zwar... Die, das muss ich jetzt leider gestehen, die Billig-Variante.
Ach, von Miracoli?
Aber mit viel Liebe gemacht.
Mit viel Liebe von Miracoli auf die Spaghetti gegossen? Okay. Es wird mit einem Teelöffel serviert, das ist schön.
Ja, wir sind noch nicht so ausgestattet hier im NDR, was Besteck betrifft. Gabeln habe ich gefunden, sogar Nudelteller habe ich gefunden, Pastateller. Das hat mich doch sehr gefreut, aber noch kein Löffel.
Ich probiere es mal jetzt.
Hattest du denn auch, ja, probier mal erstmal, wie es schmeckt. Vor allem, ob es heiß genug ist.
Ja, es könnte noch ein bisschen, aber ist okay. Es ist okay. Nicht kalt.
Ich habe das Gericht aus einem Buch von Michel Descartes und darin heißt es, jahrelang habe ich Gedichte geschrieben und verdient habe ich damit keinen einzigen Euro. Jahrelang habe ich die 29 Cent Spaghetti bei Netto gekauft, um mich irgendwie durchzuschlagen, weil diese Spaghetti-Jahre ja sein müssen. Diese Spaghetti-Jahre gehören bei Schriftstellern dazu, aber... Geklappt hat es nicht, denn keiner von diesen Verlegern wollte etwas von meinen Gedichten wissen, schreibt Michel Descartes. Ihnen allen werde ich es jetzt zeigen, sagte ich zu meinem Onkel Bernard. Kein 1-Millionen-Euro-Gedicht werde ich schreiben, sondern ein 1-Milliarde-Euro-Gedicht. Und das ist nämlich auch das Ziel von Laszlo. Laszlo ist die Hauptfigur in dem Roman Kapitulation. Eben ein Dichter, der mit Gedichten wie Dinosaurierjahre oder Isabel Ovčárek nicht wirklich Erfolg hatte. Und ich sag mal, die Gedichte sind auch teilweise abgedruckt in dem Buch. Ich verstehe, warum er nicht wirklich Erfolg gehabt hat. Aber dann geschieht es. Laszlo gewinnt einen Preis. 7.500 Euro schenkt ihm die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg als Kunstpreis. Und er fährt hin, er trägt seine Gedichte vor, stellt aber fest, die ganzen Sparkassenvertreterinnen und Vertreter verstehen nicht den tiefen Sinn. Und er beschließt, jetzt ist gut, er wird von diesen 7.500 Euro von nun an ein Künstlerleben leben und reist dann zu seinem Onkel an den Balaton. Und als er aber irgendwann doch merkt, 7.500 Euro reichen nicht für ein Leben, nicht allzu lange, beschließt er eben, dieses 1-Million-Euro-Gedicht oder 1-Milliarde-Euro-Gedicht zu schreiben, um damit dann endlich den Durchbruch zu schaffen.
Und? Das dürfen wir nicht
das verraten. Das verrate ich natürlich nicht, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Dieser Schriftsteller, der sich bemüht, der an seinen Gedichten hängt und egal wie schlecht sie sind, ja daran glaubt, dass es irgendwann schon klappen wird. Und wie beleidigt er ist, dass ihm die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg dann nur so wenig Geld gibt. Es hätten ja auch ruhig mal 100.000 Euro sein können, weil er als verkannter Künstler das ja verdient hätte. Das ist von Michel Descartes wirklich toll, toll aufgeschrieben. Also ein sehr unterhaltsamer Künstlerroman, der auch sehr damit spielt, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller eigentlich manchmal auch für ein Selbstbild haben und wie der Betrieb mit ihnen aber manchmal vielleicht auch nicht ganz fair umgeht.
Sehr schön und hat mir ein 1-Milliarde-Euro-Gericht beschert.
Mindestens.
Schmeckt wirklich, ich lieb's. Ich meine, morgens um 22:30 ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht schon, geht schon. Du musst deine Portion jetzt auch mal aus der Mikrowelle holen. Kann ich derweil ein bisschen weiter.
Aber ich habe so ein grünes Hemd an. Das ist gefährlich, wenn ich jetzt Spaghetti esse, glaube ich. Ich probiere es trotzdem.
Mitgehangen, mitgefangen.
Das Buch habe ich übrigens auf der Buchlust in Hannover gekauft, vom Stand des März Verlages. Da waren wir im November, da haben wir auch vor Publikum ein Eat, Read, Sleep Vormittag ist es gewesen. Und auf dieser Buchlust haben sich ganz, ganz viele unabhängige Verlage vorgestellt. Das ist so eine Buchmesse für unabhängige Verlage. Und dort war eben auch der Merz Verlag. Der wurde 1969 von Jörg Schröder gegründet und verspricht Bücher, Aktionen und Business Art Konzepte. Unter anderem eben auch dieses, was wahrscheinlich eher unter den Titel Buch fallen würde.
Okay, und während Jan jetzt seine Spaghetti-Portion isst, werde ich mich mal an einer Definition unabhängige Verlage versuchen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ihr habt ja zu Recht immer wieder in Mails und bei Instagram nachgefragt, was ist denn nun eigentlich ein unabhängiger Verlag oder welcher Verlag zählt dazu? Deshalb versuchen wir mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Grundsätzlich bezeichnet man als Independent-Verlag einen Verlag, der unabhängig von einem publizistischen Konzern ist. Also publizistische Konzerne oder Verlagsgruppen in Deutschland, das sind Penguin Random House, dazu gehören zum Beispiel Heine, Luchterhand, Prestel, Tulipan. Kleiner Kinderbuchverlag war das zum Beispiel, unabhängig, ist aber inzwischen von Penguin Random House aufgekauft worden. Dann Bonnier ist eine riesige Verlagsgruppe, dazu gehört zum Beispiel Carlsen, Ars Edition, Pieper, Ullstein. Weiß man gar nicht unbedingt, wenn man so diese einzelnen Verlagsnamen sieht. Bastei Lübbe, Eichborn gehört dazu zum Beispiel und Holzbrink ist auch ein riesiger Konzern, dazu gehören S. Fischer, Rowohlt, Kiepenheuer und Witsch zum Beispiel. Und nach dieser Definition, also ein Independent-Verlag ist einer, der unabhängig von diesen großen Konzernen ist, nach dieser Definition werden auch Hansa und Kampa und Mare unabhängige Verlage oder sind unabhängige Verlage. Es gibt allerdings auch Leute, die diese Definition wesentlich enger ziehen, die zum Beispiel eine Grenze beim Jahresumsatz ziehen. Also die Kurt-Wolf-Stiftung, das ist ja die Interessensvereinigung der unabhängigen Verlage, die haben halt noch ein paar andere Kriterien, aber eben unter anderem auch, dass der Jahresumsatz nicht höher als 5 Millionen Euro betragen darf. Deshalb ist es halt so ein bisschen schwammig, aber wir, ich glaube auch in dieser Folge mit ein paar kleinen Ausnahmen, aber meistens, also Jan zum Beispiel, ich frage dich gleich noch, Jan, wenn Jan Bücher aus unabhängigen Verlagen mitbringt, dann sind es wirklich eher diese kleinen, deren Jahresumsatz dann tatsächlich unter 5 Millionen Euro liegt. Wagenbach, Bärenberg, Mayrisch hatten wir.
Satyr Verlag, Osburg Verlag, Wunderhorn Verlag.
Genau, solche, über solche reden wir dann tatsächlich meistens. Und eine Liste, ich habe ja lange nach einer Liste gesucht oder Leute haben mir geschrieben, so, wo gibt es denn mal eine Liste? Und es gibt keine, beziehungsweise es gibt viele, viele verschiedene und auf der einen Liste steht der eine Verlag drauf, auf der anderen Liste steht der gleiche Verlag nicht drauf. Also ich finde es wahnsinnig verwirrend, aber ich habe dann eine Liste gefunden, die mir jetzt irgendwie am sympathischsten ist. Aha. Das ist die von der Kurt-Wolf-Stiftung. Die haben einen Katalog, die bringen jedes Jahr einen Katalog raus. Da sind halt so um die 100 Verlage gelistet und diesen Katalog kann man auch im Internet einsehen. Man kann ihn sich sogar bestellen, nur gegen Portokosten. Der ist auch echt schön, sind die Verlage auch beschrieben. Also da packen wir euch mal den Link in die Shownotes. Das wäre eine Liste, an der man sich vielleicht festhalten könnte.
Und wir packen euch aber auch noch, wenn ihr sagt, wir möchten so viele Verlage wie möglich kennenlernen, die Liste des Magazins der unabhängigen Bücher- und Buchmenschen mit in die Shownotes. Das sind, ich habe versucht es zu zählen, ich bin bei 200 immer wieder rausgekommen. Es sind so viele, auch so viele, von denen ich noch nie im Leben gehört habe. Und da könnt ihr mit einem Klick auch immer auf die Homepage dieses Verlags kommen. Zum Beispiel die Geistesblüten. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei G, der Christel Göttert Verlag oder der Ja-Ja Verlag. Besonders gut gefiel mir auch der Menschenversand Verlag. Viele, viele zum Entdecken.
Also da wollte ich dich eh nochmal fragen. Du bringst wirklich manchmal Verlage hier mit, von denen ich noch nie was gehört habe. Guckst du dir gezielt diese kleinen Verlage an und suchst dir da was raus?
Ja, schon. Also zumindest die, die ich kenne, von denen kriege ich mittlerweile auch regelmäßig die Vorschauen. Und dann versuche ich schon, mir immer ein, zwei kommen zu lassen, um mal reinzuschauen. Und oft sind das wirklich ganz tolle Entdeckungen. Gerade wenn man versucht, Bücher zu finden, die eben jetzt nicht aus Europa oder Amerika kommen. Und das versuche ich ja gerne mal, den Blick in andere Länder zu geben. Da gibt es ganz, ganz tolle Verlage. Und da ist ja Verlage wie Hansa, Fischer und Dumont leichter haben, die auch wirklich tolle Bücher rausbringen. Also ich will nicht verzichten, diese Bücher zu haben und auch vorzustellen. Aber die haben es meistens doch leichter, weil sie von sehr vielen besprochen werden und auch viel mehr PR-Marketing, PR-Mittel dahinter haben. Versuche ich zumindest hin und wieder mal auch diesen kleineren Verlagen hier eine kleine Bühne zu geben, wenn ich finde, das Buch ist besonders toll. Was ich an diesen Verlagen besonders schön finde, ist, viele davon haben ja eine Spezialisierung, irgendwie diesen Unique Selling Point, damit man auch weiß, zu diesem Verlag gehe ich hin. Und da habe ich drei, zu denen ich wirklich immer wieder schaue und hier auch schon einige vorgestellt habe. Das eine ist der Peter Hammer Verlag, ganz viele Bücher aus Afrika, aus ganz vielen afrikanischen Ländern. Und dann gibt es den Verlag Das Wunderhorn, da habe ich hier mal einen Krimi aus Malaysia mitgebracht, der mich ziemlich beeindruckt hat. Und einer meiner Lieblingsverlage ist auch der Unionsverlag aus der Schweiz. Der hat eine ganz tolle Reise fürs Handgepäck. Nämlich für fast alle Länder der Welt hat der Buchempfehlung. Also wer reist und sagt, die Fragen kriege ich ja manchmal, ich möchte zu den Cookinseln, schaut mal auf der Seite vom Unionsverlag, da gibt es ganz übersichtlich aus mittlerweile mehr als 50 Ländern Tipps fürs Handgepäck, was man dann mitnehmen kann, um literarisch diese Länder zu erschließen.
Also so eine Globetrotter-Spezialisierung. Es gibt auch Verlage, die sich auf Graphic Novel spezialisiert haben. Du hast gerade schon gesagt, ja, witziger Verlagsname, aber auch da Spezialisierung auf Graphic Novel. Und viele von denen haben es auch wirklich lange gemacht, bevor die großen Verlage darauf angesprungen sind. Inzwischen gibt es ja in vielen Verlagen auch eine Graphic Novel Sparte, aber diese unabhängigen Verlage haben es sozusagen vorgemacht, Reprodukt zum Beispiel auch oder Avant. Und dann gibt es natürlich den Mare Verlag mit dem Meeresbezug. Mare Verlag würde nach dieser strengen Definition übrigens nicht zu den kleinen unabhängigen Verlagen zählen, aber natürlich trotzdem nicht abhängig von einem großen Konzern und mein Lieblingsverlag. Deswegen muss er hier vorkommen und er kommt auch gleich noch ein bisschen mehr vor, denn jetzt kommen wir gleich zu unserer Bestseller-Challenge und wir losen ja immer von der Spiegel-Bestsellerliste aus und auch von der Independent-Bestsellerliste. Margret hat uns gefragt, wo man die findet. Zu Recht, Margret, das haben wir müssten wir eigentlich öfter mal verlinken. Die gibt der Börsenverein einmal im Monat raus und wir packen jetzt mal einen Link in die Shownotes, sodass ihr da auch leicht mal hinkommt. Und diese Titel sind also mit in unserer Losdose. Spiegel-Bestsellerliste und Independent-Bestsellerliste. Es ist nicht ganz unproblematisch mit dieser Independent-Bestsellerliste. Dazu später noch mehr. Und den Bestseller für diese Sonderfolge, den haben wir aber gar nicht ausgelost. Überraschung, mal ganz was Neues, machen wir gern bei Sonderfolgen. Sondern den haben wir uns einfach mal ausgesucht.
Gewünscht, könnte man sagen.
Er war aber auf der Independent-Liste.
Und zwar von einer Autorin, die du schon ganz früh hier in diesem Podcast für uns entdeckt hast.
Die Bestseller-Challenge.
Also ausgesucht haben wir uns Hotel Paraiso von Arezzo Weitholz. Und Arezzo Weitholz tatsächlich, die habe ich schon mal ganz früh hier eingebracht in den Podcast mit ihrem ersten Buch Beinahe Alaska. Sie ist eigentlich Journalistin. Aus der Nähe von Hannover übrigens, also ganz nah bei uns. Und hat bei einem Interview Herbert Grönemeyer kennengelernt. Dann hat sie mit dem zusammen so Songtexte geschrieben, auch für Udo Lindenberg übrigens und für die Toten Hosen. Dann hat sie Lyrik geschrieben, Jan, da freust du dich bestimmt besonders drüber. Und zwar die Fischgedichte und die sind gar nicht mal so unbekannt. Also im Lyrikbereich ist es ja relativ schwierig.
Ja, bei Fischgedichten bin ich trotzdem raus.
Ja, das stimmt natürlich, Fisch. Aber bei Gedichten könntest du mal eine Ausnahme machen. Naja, also bei Lyrik ist es ja schwierig, sich einen Namen zu machen. Aber Fischgedichte von Arezzo Weitholz sind tatsächlich ein Begriff. Und jetzt haben wir also uns ausgesucht, ihren dritten Roman Hotel Paraiso. Die Ich-Erzählerin ist Frieda, die ist Synchronsprecherin in Berlin. Aber jetzt hat sie Burnout. Und ihr Freund Jonas findet in dieser Situation ein außergewöhnliches Jobangebot für sie. Haussitter für ein Hotel an der Algarve wird gesucht, inklusive Labrador Otto. Also den müsste man dann auch sitten. Und dieses Hotel ist im Winter geschlossen. Jemand soll halt auf dieses Hotel aufpassen, damit da keiner einbricht oder da irgendwas geplündert wird. Und Frieda sagt dann tatsächlich zu, weil sie denkt, vielleicht hilft das ja an der Algarve. Alles ist schön ruhig, ein bisschen einsam. Vielleicht kommt sie da wieder zu sich. Und dann kommt sie dahin. Einsames Hotel klingt erstmal so ein bisschen nach Shining. Es ist aber tatsächlich sehr idyllisch. Es gibt nur 14 Zimmer, ist direkt am Meer, hat so einen parkähnlichen Garten. Und Frieda lebt sich da auch relativ schnell ein, freut sich über den Hausstrand, freut sich auch über den Labrador Otto, mit dem sie dann regelmäßig spazieren geht und hat auch schnell so kleine Routinen. Also sie geht halt einkaufen, sie lüftet einmal am Tag, sie unterhält sich regelmäßig mit dem Hausmeister und denkt natürlich auch sehr viel über das Leben nach. Das ist ja Sinn der Sache. Und ich mochte ja den Roman Beinahe Alaska sehr, sehr, sehr. Wir hatten ihn übrigens in Folge 8. Und diesen hier mochte ich am Anfang auch ganz, ganz, ganz doll, weil Arezzo Weitholz einfach richtig toll schreibt. Das ist poetisch, aber nicht so abgedreht poetisch, sondern so witzig poetisch. Und sie hat dann auch so überraschende Formulierungen, das mag ich total. Ab der Hälfte, ehrlich gesagt, habe ich mich ein kleines bisschen gelangweilt.
Weil nicht allzu viel passiert?
Weil nicht allzu viel passiert und weil sehr vieles immer wieder das Gleiche passiert. Und mir war dann auch die Metapherdichte ein bisschen zu hoch. Nichts gegen Metaphern, aber es schien mir dann so ein bisschen gewollt.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, es trägt trotzdem wegen der Sprache auch bis zum Ende. Es ist ja zum Glück gar nicht so dick. Es sind 176 Seiten. Es hätten nicht 400 sein sollen. Da gebe ich dir sofort recht. Aber sie kann einfach so toll beobachten und ja, so toll dann auch das in Worte fassen. Meine Lieblingsstelle. Auf Englisch bestelle ich ein Americano und frage mich, warum man eigentlich immer eine Tasse Kaffee bestellt, wenn man bloß irgendwo in Ruhe sitzen will. Warum kann man nicht einfach bestellen, einmal 8 Minuten auf unbequemen Holzstühlen sitzen, ohne angesprochen werden mit einmal auf die Toilette gehen, bitte. Großartig. Habe ich mich sofort wiedererkannt, weil ich das auch kenne, dass ich denke, ich will eigentlich nur irgendwo mal meine Ruhe haben und dann muss ich so einen überteuerten Milchkaffee zu mir nehmen.
Fand ich auch eine super Stelle, habe ich natürlich auch gleich gedacht, mir geht's ähnlich. Habe dann aber überlegt, wie viel würde ich wohl zahlen für 8 Minuten auf unbequemen Holzstühlen sitzen. Weniger ja dann als ein Kaffee, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Vielleicht so 1 Euro. Ja, das stimmt, das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ich habe es insgesamt wirklich gern gelesen. Vor allem, wenn sie sich, also die Autorin, sich von dieser Innenschau der Personen löst und mit sehr viel Witz dieses alltäglichen Situationen beobachtet. Das fand ich ganz großartig. Zum Beispiel auch diese Szene mit den Eltern von Jonas. Also Jonas ist ja der Mann von Frieda. Und die haben sich mit den Eltern zu einem verfrühten Weihnachtsessen verabredet, weil Frieda ja eben über Weihnachten in diesem Hotel sein würde. Lilly und Bernd heißen die. Und da gibt es diese Szene, lese ich mal ganz kurz vor. Wie geht es dir denn? Fragte Lilly mit der Betonung auf geht, als träfen wir uns nicht zum Vorweihnachtsessen, sondern zu einer Beerdigung. Ach Gott, du backst doch nicht etwa? Wir haben extra Stollen mitgebracht. Wo kann ich das abstellen? Hast du einen Stabmixer oder besser noch einen Thermomix? Nein, den schenken wir euch nächstes Jahr. Der ist ja so praktisch. Bevor ich nur über meine Leiche erwidern konnte, sagte Jonas, komm doch erst mal an und nahm seiner Mutter die Tasche ab. Komm doch erst mal an ist der kleine fiese Bruder von Das war doch nicht nötig oder Wer soll das denn alles essen? Fand ich so eine großartige Szene, dieses, dass man plötzlich irgendwelche bescheuerten Sätze sagt, weil man weiß, dass diese Leute normalerweise solche Sätze sagen und dann irgendwie so ein Pseudonähe herbeiführen möchte mit solchen Sätzen, fand ich großartig beobachtet.
Und dafür lohnt es sich. Ich finde auch, die Innenschau führt nirgendwo hin. Mhm. Auch die Erinnerung an das Burnout, die Stimme, die sie wiederfinden muss, das ist an einigen Stellen doch etwas zugewollt. Das hätte es gar nicht gebraucht. Sie hätte auch einfach so mal in dieses Hotel fahren können, um einen Winter alleine zu verbringen oder sich klar zu werden, will sie eigentlich mit Jonas zusammenbleiben oder nicht. Das hätte gar nicht die große Lebenskrise sein müssen. Was dann aber auch ganz schön ist, nicht am Ende mit dem Holzhammer mit der Lösung zu kommen. Es bleibt ja vieles in der Schwebe. Und es ist nicht so, dass sie hinterher zurückkehrt und alle Fragen des Lebens sind geklärt und jetzt lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende, sondern diese Stimmung, die da beschrieben wird, diese Frieda, die sich ein bisschen sucht, die auch nicht wirklich weiß, was anfangen und einfach mal in den Tag hineinlebt und beobachtet, das macht dann, finde ich, doch die Stärke aus.
Ja, total. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch. Und es sieht natürlich auch ganz schön aus, weil alle Bücher aus dem Mare Verlag ganz schön aussehen. Hotel Paraíso von Arezzo Weitholz, 176 Seiten, 23 Euro. Und unbedingt auch ihren Roman Beinahe Alaska lesen, auch mit großartigen Beobachtungen und ganz witzigen Szenen.
Apropos besonders schön aussehende Bücher, das hat man ja sehr oft. Nicht nur, aber auch bei unabhängigen und bei kleinen Verlagen. Dieses hier zum Beispiel habe ich auch gekauft, weil es so schön aussah.
Das Molly McCarthy-Buch?
Das Molly McCarthy-Buch, Kleine Fliegen der Gewissheit.
Ja, da ist so ein impressionistisch anmutendes Gemälde drauf mit sehr viel Grün und einem Mädchen in einem weißen Kleid.
In einem weißen Kleid, wo man aber auch gleich merkt, es ist eher ein schon vergangenes Zeitalter, ja, das viktorianische. Stimmt. Und dann schlägt man es auf und hat hier diese wunderbaren Blaubeeren auf dem Schmutzblatt, heißt es, glaube ich.
Vorsatzpapier.
Hier. Dieses Buch zumindest ist auch ein Wagnis, aber auch eine Entdeckung, denn Molly McCarthy ist, Achtung, die Cousine von Virginia Woolf. Virginia Woolf kennt jeder, Molly McCarthy kennt man, habe ich gelernt, in England meistens schon. Sie gehörte auch zu der Bloomsbury Group, über die wir schon häufiger gesprochen haben.
Sie hat den Begriff erfunden.
Den Begriff der Bloomsburys erfunden, also der Angehörigen. Und war eben auch eine Schriftstellerin, hat auch veröffentlicht und damals auch mit nicht geringem Erfolg. Catherine Mansfield beispielsweise hat ihre Romane sehr geschätzt. Molly McCarthy, Kleine Fliegen der Gewissheit, das ist ein autofiktionales Buch. Sie blickt dabei zurück auf ihre Kindheit im viktorianischen Zeitalter und es endet auch tatsächlich mit dem Tod von Queen Victoria, dieser Rückblick. Und wir sind mittendrin in ihrem Elternhaus, einem Elternhaus, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, wir sind ja so arm, obwohl man sich diverse Hausangestellte leisten kann, die den ganzen Tag die diversen Öfen am Laufen halten. Aber gefühlt ist da diese Unsicherheit, es könnte ja bergab gehen. Und in diesem Haus, der Vater ist stellvertretender Direktor einer angesehenen Schule gewesen, gehen berühmte Menschen ein und aus. Alfred Lord Tennyson beispielsweise ist einer, der häufiger auftaucht. Und Molly, die Kleine, beobachtet das Ganze eben aus der Kinderperspektive und beschreibt das mit einer Leichtigkeit, wie sie dann sich manchmal unter dem Tisch versteckt, wie sie manchmal dann eben auch nicht so wirklich einordnen kann, was passiert. Und das Ganze, finde ich, gibt ein Bild dieser Kindheit, das eben eine längst vergangene Kindheit ist, die man so heute nicht mehr erleben würde. Und auch ein Bild von diesem Leben. Ich finde, es ist zwar Autofiktion, aber es ist auch eine sehr poetische Sprache. Es wird nicht einfach nur erzählt, was da passiert, sondern sie leistet sich auch Abschweifungen, wechselt manchmal auch die Erzählperspektive an einigen Stellen.
Ja, bisschen verwirrend, aber gut.
Ja, aber probiert da eben auch was Schriftstellerisches aus. Und natürlich ist sie nicht Virginia Woolf. Aber trotzdem war das für mich eine Entdeckung, dass ich sagte, selbst wenn sie nicht die Cousine gewesen wäre von der berühmten Virginia Woolf, hätte man dieses Buch mit gutem Recht wieder auflegen können.
Ich habe das überraschend gern gemocht, dieses Buch. Ich war kurz abgeschreckt, als ich gelesen habe, Cousine von Virginia Woolf, und dachte, es kommt so was Avantgardistisches wie Virginia Woolf. Und Virginia Woolfs Literatur in allen Ehren, das ist natürlich eine sehr wichtige Person für die Literaturgeschichte. Aber es ist auch relativ schwer lesbar. Und dieses Buch von Molly McCarthy ist ganz leicht lesbar und ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Genau mein Buch. Ich lese ja auch so gern über die Zeit. Und dann ist es eben kein Roman. Ich dachte erst, es wäre vielleicht ein Memoir, weil das Wort so schön ist. Aber es ist tatsächlich eher eine autofiktionale Erzählung. Ich sage trotzdem nochmal Memoir. Vielleicht können wir sowas mal demnächst lesen hier. Es ist total witzig geschrieben. Und auch hier sind diese Beschreibungen das Großartige. Hast du gerade gesagt, das Leben in ihrem Haus, dass ihr da zum Internat von Eton gehört, wo der Vater stellvertretender Direktor ist. Also, und es ist offensichtlich ein riesiges Haus. Und der Vater denkt immer nur so, nee, wir sind nicht so wohlhabend. Und dann, wie sie das dann halt so schreibt, auch so lässig, wie das da aussieht. Zum Beispiel, meine Mutter besaß in ihrem langen, weitläufigen Schlafzimmer gleich zwei stets mit glühend heißen Kohlen gefüllte Kamine, nur für ihre Mußestunden. Eine ganze Legion jener im 19. Jahrhundert leicht zu bekommenden Dienstboten marschierte täglich auf. Hausmädchen weckten morgens die Bewohner des gesamten Hauses mit zahllosen Tabletts, mit Tee und so weiter und so weiter, wird das ganz lange da beschrieben. Und man sieht es förmlich vor sich, diese vergangene Zeit, bevölkert von Dienstboten, so ein Downton Abbey-mäßig. Also, er hat mir total gut gefallen. Und auch wie der Vater sein Wirtschaftsbuch führt.
Das Grand Livre.
Le Grand Livre, genau. Und da schreibt sie, es wurde nach einem kryptischen System geführt, das mein Vater und meine Mutter gemeinsam entwickelt hatten. Und sie hielten beharrlich daran fest, ungeachtet der Tatsache, dass niemand, nicht einmal sie selbst, mit dem erdachten System zurechtkam. Und dann entstehen da so irrwitzige Diskussionen, wo man irgendwas sparen könnte. Dann zählen sie das auf. Die Mutter sagt, wir könnten bei den Tieren sparen, weil das Tierfutter ist total teuer. Und das ist einfach wirklich, wirklich witzig. Ja.
Heute kommt einem das so bekannt vor, diese Autofiktion, weil wir so viel davon gelesen haben. Damals war sie, glaube ich, eine der ersten, die das in dieser Form auch ausprobierte und dann eben auch auf diese so nahbare, ja, freche, persönliche Art. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, richtig gut. Jane Austen kommt auch vor übrigens. Mhm. Der Hauslehrer sagt, wenn man Miss Austens Romane neu herausgeben und um die Hälfte kürzen würde, dann wären sie vielleicht lesbar. Da muss ich sehr lachen.
Ja, da wäre Mark Twain sicherlich ganz genau der Meinung gewesen. Erschienen ist das Buch im Aviva Verlag. Das ist ein Verlag, der 1997 von Britta Jürgs gegründet wurde, mit dem Ziel, vergessene Schätze, literarische Entdeckung und außergewöhnliche Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist hier Molly McCarthy finde ich, eindeutig gelungen.
Total. Guck mal, ich habe ganz viele Post-its hier.
Ach, großartig. Das freut mich besonders, weil das Buch habe ich dir ja empfohlen. Ja, das mache ich gar nicht so oft, aber ich dachte beim Lesen sofort, das ist bestimmt was für dich.
Ja, hast du gut
gemacht. Kennen wir uns doch schon ein bisschen besser. Also im Aviva Verlag Kleine Fliegen der Gewissheit Deutsch von Tobias Schwarz, auch mit einem Vorwort und Essay von Tobias Schwarz über Molly McCarthy, hat 160 Seiten und kostet 20 Euro.
Wir haben übrigens heute ein paar mehr Buchtipps als sonst. Das ist ja eine Sonderfolge. Da geht ja im Grunde alles. Können wir total über die Stränge schlagen in jeder Beziehung. Ich habe mitgebracht ein Kinderbuch, natürlich, aus dem Mixed Vision Verlag. Ein ganz toller, unabhängiger Verlag. Und damit habe ich ein kleines bisschen schon jetzt an dieser Stelle so ein All-Time-Favorite hier reingeschummelt. Das ist nämlich schon 2018 erschienen. Mr. Griswolds Bücherjagd von Jennifer Chambliss Birdman. Von der Autorin hatte ich vorher noch nie was gehört, aber ich war sofort total addicted von diesem Buch. Das ist eine Serie, sind eigentlich 3 Bücher insgesamt, weil es Literatur und eine Rätselschnitzeljagd vereint. Und das sind so 2 Sachen, die mich total elektrisieren. Also ich liebe Rätsel. Liebst du Rätsel?
Ja.
Ach, siehst du, ich kann im Grunde kein Rätsel liegen lassen. Ich muss das lösen. Ich bin so ein totaler Rätselfanatiker.
Ich wittere eine neue Quiz-Kategorie. Rätsel.
Ja, schwierig, weil viele ja mit Bild funktionieren. Ja, und ich glaube, das ist noch so ein bisschen ein Geheimtipp auch in der Kinderliteratur. Ich sage schon mal, jetzt ist es ab 10. Also alle, die Kinder ab 10 kennen, jetzt mal ganz besonders zuhören vielleicht. Spielt in San Francisco. Emily ist gerade dahin gezogen und sie freundet sich mit dem Nachbarsjungen James an. Und Emily ist ein Riesenfan von Mr. Griswolds Bücherjagd. Und das ist eine Art Schnitzeljagd für Lesefreaks. Da verstecken die Leute, die daran teilnehmen, verstecken Bücher in der Stadt. Dann posten sie auf der Webseite ein Rätsel, um andere auf die Spur dieser Bücher zu locken. Und für jedes Buch, was man findet oder versteckt, bekommt man einen Punkt. Und dann kann man so verschiedene Level erreichen. Ganz cool. Ist auch alles da so drin abgebildet, auch wie die Level heißen und so weiter. Und eines Tages finden James und Emily ein Buch, das gar nicht auf der Webseite verzeichnet ist. Und zwar Der Goldkäfer von Edgar Allan Poe. Das finden die schon ziemlich merkwürdig, aber es wird dann noch seltsamer. Emily bemerkt nämlich beim Lesen in diesem Buch Rechtschreibfehler. Und Emily ist so ein kleiner Nerd und markiert immer die Fehler in den Büchern. Das heißt, sie markiert jeden falschen Buchstaben und tauscht sich dann mit ihrem Freund James darüber auf. Und James erkennt, dass diese Korrekturen Wörter ergeben. Und die beiden sind dann überzeugt, das ist bestimmt ein neues Spiel von Mr. Griswold. Allerdings merken sie auch bald, diesmal scheint es nicht nur um ein paar Punkte zu gehen, sondern um einen spektakulären Gewinn. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ganz großartig. Du hast es nicht
gelesen. Ich habe es leider nicht gelesen, aber ich will es unbedingt lesen.
Ja, du willst es unbedingt lesen. Guck mal, ich zeig mal hier, da sind halt auch diese Rätsel immer so abgebildet. Das heißt, man kann auch immer miträtseln.
Sieht ein bisschen aus wie Hieroglyphen.
Ja, es sind Hieroglyphen. Und hier zum Beispiel weiß ich nicht, ob du gleich erkennst, was das hier für eine Art Rätsel ist. Kennst du das?
Ich sehe Striche und Punkte,
ja,
die irgendetwas ergeben. Streichhölzer, die
ja man verschieben kann. Du kennst es nicht. Das ist ein Codierungsvariante, und zwar das Freimaureralphabet. Damit habe ich schon viele Kinderschnitzeljagden bestückt.
Ich finde diese Idee schon so toll. Ich habe mir immer gewünscht, als Pokémon Go so bekannt wurde und alle gingen raus und sammelten diese Monster überall, wenn man so ein Spiel finden würde, was mit Büchern zu tun hätte, dass man rausgeht und einfach liest, um Punkte zu sammeln und aufsteigt, wäre doch ein Traum aus meiner Sicht.
Total. Ich wäre sofort dabei, wenn es das in echt geben würde, Mr. Griswolds Bücherjagd. Und das Tolle ist, es geht eben auch bei diesen Rätseln ganz viel um Literatur und Bücher. In dem ersten Band halt ganz viel um Poe. Und in den anderen Bänden sind es dann auch noch andere Autoren, die da vorkommen. Und man wünscht sich einfach, ein Teil dieser Bücherjagd zu sein. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das auch für Kinder, die vielleicht sonst nicht so gerne lesen, toll ist, weil eben so viel passiert. Und auch für die Problemzielgruppe Jungs.
Und offenbar aber auch für Erwachsene. Du bist ja auch ganz begeistert.
Ich habe das unheimlich gerne gelesen, weil ich da so mitraten konnte und auch einiges erfahren habe noch. Und das ist auch so vielschichtig. Also, heiße Empfehlung, Jennifer Chambliss Birdman, Mr. Griswolds Bücherjagd, Deutsch von Elisa Martins, erschienen bei Mixed Vision. Es gibt 3 Bände. Jeder kostet 14,90 Euro für Kinder ab 10.
Ist denn Mixed Vision ein Verlag, der sich extra auf Kinderbücher und Jugendbücher spezialisiert hat? Oder haben die auch so eine ganz große Palette?
Nee, das ist tatsächlich ein unabhängiger unabhängiger Kinderbuchverlag. Gibt es noch gar nicht so lange, ist aber relativ schnell ganz gut eingestiegen. Also ich habe da schon viele, viele tolle Bücher entdeckt. Lena Hach zum Beispiel, deutsche Kinderbuchautorin, die wir auch schon mal im Podcast hatten mit Was Wanda will oder Popcorn süß-salzig. Deren Bücher erscheinen auch im Mixed Vision Verlag. Nicht alle, aber viele. Da habe ich echt schon vieles entdeckt. Die haben einfach ein Händchen für gute Kindergeschichten.
Ich bin bei Kinderbüchern ja eher so ein bisschen suchend. Ich hatte den Peter Hammer Verlag ja schon genannt. Da hole ich mir ganz gerne Kinderbücher, wenn ich welche suche. Aber du hast bestimmt auch noch Tipps für alle, wo man ganz gezielt schauen kann.
Ja, ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele Verlage gefunden, die jetzt wirklich spezialisiert sind auf Kinderbücher. Ich habe ja vorhin schon einmal genannt Tulipan. Das war ein toller unabhängiger Verlag für Kinderbücher, der ist aber inzwischen ja nicht mehr unabhängig, sondern bei Penguin Random House, ist natürlich trotzdem noch ein toller Kinderbuchverlag. Mhm. Also das soll jetzt auch gar nicht so abwertend klingen. Mixed Vision ist da schon eine Ausnahme. Es gibt natürlich viele Comic-Verlage, habe ich ja auch schon gesagt, Kibitz, Jaja, Reprodukt und Peter Hammer. Ist ja auch nicht nur ein Kinderbuchverlag, du hast ja auch gesagt, dass du da viel findest, aber die sind tatsächlich auch im Kinderbuch auf afrikanische Themen spezialisiert. Und ein Buch können wir jetzt ja vielleicht mal erwähnen, was wahrscheinlich jeder kennt, was im Peter Hammer Verlag erschienen ist. Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Das ist ja ein Kinderbuchklassiker. Ja. Kein afrikanisches Thema, aber trotzdem beim Peter Hammer Verlag.
Habe ich auch gelesen.
Genau, das ist ja wirklich ein sehr, sehr bekanntes Kinderbuch. Und Antje Kunstmann möchte ich noch an dieser Stelle hervorheben. Auch kein reiner Kinderbuchverlag. Natürlich erscheinen ja eben auch viele Erwachsenenbücher, aber eben auch Kinderbücher und vor allem Bilderbücher. Zum Beispiel die deutsche Ausgabe von Dr. Seuss. Die Dr. Seuss Kinderbücher liebe ich ja sehr. Der Grinch haben wir auch schon hier vorgestellt.
Grünes Ei mit Speck.
Ja, Grünes Ei mit Speck ist tatsächlich nicht bei denen erschienen. Und ist inzwischen auch leider nicht mehr lieferbar, kriegt man nur noch antiquarisch. Aber vielleicht ja demnächst wieder bei Antje Kunstmann, denn die bringen nach und nach die Dr. Seuss Bilderbücher auf Deutsch raus. Und Dr. Seuss muss man eigentlich im amerikanischen Original lesen. Das ist ja so wunderbar durchgeknallt, so voller Wortwitz und mit ganz, ganz viel Fantasie und eben auch so Wortneuschöpfung, also unglaublich kreativ. Aber das Dumme ist, du kannst natürlich Kindern mit 4 Jahren kein englisches Buch vorlesen, bei aller Liebe. Deswegen ist es toll.
Hast du deinen Kindern nicht so schnell Englisch beigebracht?
Nee. Gibt vielleicht Leute, die das machen. Aber nee. Das erschöpft sich dann relativ schnell. Ich glaube, dass Kinder das nicht so spannend finden. Aber deswegen ist es toll, dass eben der Antje Kunstmann Verlag die Bücher auf Deutsch rausgibt und übersetzt von Nadja Budde. Und Nadja Budde macht das ganz, ganz großartig. Die hat das wirklich drauf, diese absurden Reime von Dr. Seuss ins Deutsche zu übertragen. Das lohnt sich total, sich das anzugucken. Das macht unheimlich Spaß beim Vorlesen. Als neuestes gerade ist erschienen die Butterbrote-Besseresser-Schlacht. Da geht es um so einen völlig absurden Streit, ja fast einen Krieg und im Grunde natürlich die Message, wie soll man Konflikte nicht lösen. Und das wird aber in so einer ganz abgedrehten, immer schräger werdenden Geschichte erzählt mit eben diesen ganz fantasievollen Wörtern und Sätzen. Ganz, ganz toll, macht wahnsinnig viel Spaß beim Vorlesen und garantiert werden die Kinder ab 4 sagen, ich will es nochmal hören.
Dann muss man am Ende auch grünes Ei mit Speck oder andere Sachen essen.
Ja, das kann passieren.
Schmeckt aber, kann ich aus Erfahrung erzählen.
Ja.
Ich habe noch ein Buch mitgebracht aus dem Merlin Verlag. Das ist ein kleiner Verlag, der 1957 in Hamburg gegründet wurde. Benannt natürlich nach dem keltischen Zauberer Merlin, der aus der Verbindung des Teufels mit einer Königstochter hervorgegangen sein soll. Und für den Verlag bedeutet das die Verpflichtung für ein Programm, das der Literatur und Kunst die spirituelle Bewältigung der Not der Existenz zum Thema stellt. Also ein sehr hoher Anspruch.
Das klingt ein bisschen einschüchternd tatsächlich.
Ja, und trotzdem sind diese Bücher, die ich bis jetzt aus dem Merlin Verlag gelesen habe, wirklich großartig. Boualem Sansal beispielsweise, das ist ja ein algerischer Autor, der gerade in Algerien übrigens auch immer noch in Haft ist und man weiß nicht viel über ihn. Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der wird im Merlin Verlag veröffentlicht. Und eine Entdeckung für mich, Xavier Leclerc, ein Mann ohne Titel. Ganz kleines Bändchen, das hat nicht einmal 200 Seiten, sondern 116. Und es erzählt die Geschichte eines Einwanderers, eine Vater-Sohn-Geschichte quasi. Der Mann ohne Titel ist der Vater von Xavier Leclerc, der eben keinen Titel erworben hat. Er hat am Band gearbeitet in einer Fabrik in Frankreich und hat dort jeden Tag seine Pflicht erfüllt. Selbst wenn er sich verletzte, er kriegt mehrmals Stahlstangen gegen den Kopf, hat richtige Dellen im Kopf. Trotzdem am nächsten Tag arbeitet er wieder aus einem Ethos heraus, dass das doch sein müsste, um die Familie nach oben zu bringen. Denn die Familie von ihm, der Vater, ist aus der Kabylei nach Frankreich eingewandert. Und Kabylei, und das ist ein Teil in Algerien, von dem ich auch noch nie gehört hatte. Aber da hat mich das Buch gekriegt. Albert Camus hat diese Kabylei bereist und hat Reportagen geschrieben und beschreibt die unglaubliche Armut, die er dort gesehen hat. In diesem doch eigentlich von Frankreich damals noch mitregierten Land. Kinder, die nicht nur keine Kleidung hatten, also nackt in den Pfützen spielten, aber eben auch völlig abgemagert aus der Not, die Kadaver von toten Vögeln aus diesen Pfützen herausholen und wenigstens irgendetwas zu essen haben. Das beschreibt Camus. Und davon ausgehend versucht Xavier Leclerc, sich seinem Vater zu nähern, weil er sagt, mein Vater hätte genau dieses Kind sein können. Der ist aus dieser Gegend nach Frankreich gekommen. Also wir starten bei den Reportagen und versuchen uns dann diesem Vater anzunähern, der eben sehr schweigsam ist. Er wird dann auch mehr oder weniger zwangsverheiratet, damit seine spätere Frau auch nach Frankreich einreisen darf. Und da erfährt man auch ein bisschen was über diese Prozesse damals. Wie kam man überhaupt nach Frankreich aus Algerien? Also viel Geschichte auch, die dabei ist. Und es ist aber eben auch eine Annäherung, weil der Sohn in Frankreich groß geworden mit diesem Vater auch sehr gefremdet hat. Der Vater zeigte keine Emotionen. Der Vater konnte mit der Homosexualität von seinem Sohn auch sehr wenig anfangen. Die Brüder genauso wenig. Die Schwester spielt eine wichtige Rolle. Eigentlich ist sie die Intelligenteste, sagt Xavier, aber sie hat es eben dann nicht geschafft. Sie musste sich um die Familie kümmern und bleiben. Und so kreisen wir um diese Vater-Sohn-Geschichte mit immer mehr Verständnis dafür, dass vielleicht ein Einwanderer trotzdem an alten hergebrachten Werten festhält, sich nicht so integriert, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber ja trotzdem das alles tut, um seine Familie zu schützen und voranzubringen. Also eine sehr späte, posthume Liebeserklärung und aber auch ein Blick auf Frankreich. Wie gehen wir denn mit dieser Einwanderergeneration um? Und das beschreibt es dann am Ende ein Kniff, den ich nochmal ganz erhellend bis erschreckend fand. Xavier Leclerc heißt ursprünglich anders, hat nämlich noch den algerischen Namen seines Vaters getragen und sagte, damit hatte er trotz guter Ausbildung nie irgendwo Erfolg. Und dann nannte er sich Xavier Leclerc, das klingt doch gleich viel adeliger, und schwupps ging es auch mit der Karriere nach oben, auch mit der Schriftstellerkarriere.
Das wäre vielleicht nochmal eine Chance für uns, Jan.
Du meinst, wir benennen uns einfach französisch um? Du wolltest doch schon mal Lady Letter heißen, das wäre doch gut
Jan
gewesen.
Jan Leelert.
Ich hatte das mal überlegt, ob ich nicht vielleicht mir so einen Adelstitel zulege. Ja.
Als Künstlername darf man das, glaube ich.
Ja?
Ja doch, also das steht da nicht im Pass, aber du kannst, wenn du jetzt, so wie so ein Pseudonym kann man ja haben.
Ich würde ohnehin, wenn ich veröffentliche, unter Pseudonym veröffentlichen.
Ja, und aber das sagst du jetzt natürlich nicht unter welchem.
Also, nein, dann wäre es ja kein Pseudonym mehr. Da können dann Generationen von Literaturwissenschaftlern hinterher herausfinden, wer ich wirklich gewesen bin.
Ja, das wird schön.
Also ein Buch ist ein bisschen wie Edouard Louis oder eben auch Annie Ernaux, das mag, auch autofiktional, Familiengeschichte, aber eben nochmal aus einer anderen, aus dieser Einwanderersicht erzählt.
Was haben wir schon wieder für eine Bandbreite heute? Wirklich?
Und wir haben noch mehr, denn wir haben noch ein Buch gelesen, das ganz frisch erschienen ist aus dem Gogols Verlag, Frühlingsnacht von Tarjei Vesaas. Das ist ein norwegischer Autor, der, als er noch lebte, er ist 1970 gestorben, lange, lange Zeit als einer der wichtigsten norwegischen Autoren galt, immer auch heißer Geheimtipp für den Nobelpreis gewesen ist, ihn dann nicht bekommen hat. Und im Gogols Verlag sind schon einige seiner Bücher wiederentdeckt worden. Das Eisschloss, ein Buch, von dem Siri Hüstvedt sagt, ihr absolutes Lieblingsbuch. Die Vögel, über das haben wir beide hier, glaube ich, auch schon einmal gesprochen. Und jetzt eben Frühlingsnacht erzählt die Geschichte eines Abends. Der 14-jährige Hallstein freut sich, endlich sind die Eltern aus dem Haus und jetzt kann er endlich einmal das machen, was er schon immer wollte. Der ganze Abend gehört ihm und seiner Schwester Sissel. Sissel hat so eine kleine Liebesaffäre mit Tore und die beobachtet Hallstein am Anfang mit den Augen des 14-Jährigen. Und das ist so ein ganz entscheidendes Thema in diesem Buch. Wie viel weiß ein 14-Jähriger schon? Wie viel versteht er eigentlich von der Welt? Und wo sind vielleicht noch die großen Geheimnisse? So dieser Schritt vom Kindheitsglauben. Es gibt eine ganz tolle Szene, da ist er draußen auf der Wiese und glaubt, die Schlange zu sehen, die dort vielleicht auf der Wiese leben könnte. Die nassen Steine, die muss bestimmt die Schlange abgeleckt haben. Also noch die Kinder-Märchen-Fantasiewelt. Er hat auch eine Märchenfreundin, Gudrun. Und er wird aber langsam erwachsen. Und das beginnt mit dieser Liebesszene, die er beobachtet von Tore und Sissel. Und dann aber bricht es wirklich in sein Leben herein, denn plötzlich klopft es an der Tür und vier sehr aufgeregte Menschen stehen vor der Tür. Eine davon, Grete, ist schwanger und braucht dringend Hilfe und das nächste Haus ist weit entfernt und ein Telefon gibt es auch nicht. Die vier müssen also bei Hallstein und Sissel im Haus übernachten. Und dann ist aber auch noch eine fünfte Person im Auto, Christine, die nicht mehr gehen kann und mit der es doch irgendein dunkles Geheimnis auf sich haben muss. Und dieser Abend nimmt dann ganz viele überraschende Wendungen. Hallstein wird von allen Beteiligten eigentlich so ein bisschen ins Vertrauen gezogen, soll ihnen unbedingt beistehen, versteht aber gar nicht so viel. Und am Ende der Nacht wird ein anderer sein. Also eine tolle Kindheitsgeschichte am Abend einer Frühlingsnacht erzählt. Ganz frisch bei Gogols erschienen.
Und so unglaublich passend zum Datum.
Richtig, Frühling.
Frühlingsanfang gerade gewesen. 22. März morgen Indie Book Day ist ja auch, soll ja auch so ein bisschen so ein blühender Tag sein am Frühlingsanfang. Und vor allem, es sieht auch wie alle Bücher aus dem Gogols Verlag sehr, sehr schön aus, dieses Buch. Es hat so, ja, naja, so Zweige mit so ersten Knospen dran. In Norwegen dauert es ja ein bisschen länger, bis der Frühling kommt. Ist wahrscheinlich im März, da gibt es da nur so ein paar Knospen. Dunkelblau mit so einem leichter grünen Schrift. Wirklich, wirklich schön.
Es gibt ja, ich war ja gerade am Polarkreis und es gibt in der Kultur der Samen, die ja auch in Norwegen leben, auch unterschiedliche Jahreszeiten. Nicht nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern auch den Frühlingswinter oder den Herbstwinter. Das ist dann so das erste Aufkeimen und danach wird es dann aber vielleicht auch nochmal kalt.
Ja, ich glaube, das könnte man für Hamburg auch sehr gut einführen, denn gefühlt sind ja die Jahreszeiten Winter. Und ja, ich würde auch schon sagen, Teile des Herbstes und Teile des Frühlings sind ja auch Winter. Das heißt, wir haben einen sehr langen Winter. Insofern würde es sich anbieten, da so Zwischenjahreszeiten einzuführen.
Ja, aber manchmal ist doch Kälte auch gar nicht so verkehrt.
Naja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich war aber auch nicht am Polarkreis im Urlaub.
Reden wir lieber wieder über Bücher. Der Polarkreis gehört sicherlich auch zu den Regionen, die der Gogols Verlag auf der literarischen Landkarte wieder sichtbar machen möchte. Das ist zumindest das Ziel, was sich der Verlag selber 2014 gegründet gesetzt hat. Abseits der kulturellen Metropolen findet sich die Literatur, die sich nicht so sehr nach Moden oder dem Zeitgeist richten muss, sondern die näher am alltäglichen Leben der Menschen ist. Und den Raum und die Freiheit hat, sich in ihrer Eigenheit zu entwickeln. So heißt das erstmal ganz schön. Konkreter wird es dann noch mit der Zuschreibung, nämlich Literatur aus Nordeuropa und auch aus Osteuropa. Gerne aber auch schon Älteres, was zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Zum Beispiel eben die Romane von Tarjei Vesos.
Das ist auch wieder eine relativ komplexe Beschreibung. Und zum Glück haben wir Sebastian Gogols eingeladen.
Ich bereite schon mal das Essen vor und du kannst ja unseren Gast gerne schon mal begrüßen.
Ja, holen wir ihn mal rein. Durch unsere schwere Studiotür muss er gehen.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Ja, Sebastian, nimm Platz. Herzlich willkommen. Hier haben wir einen sehr schönen, gemütlichen Stuhl für dich vorbereitet. Bist ja zum ersten Mal hier bei uns im Studio.
Ist ja.
Heute scheint sogar die Sonne rein.
Extra für mich.
Ja.
Und wir haben auch extra für dich was zu essen mitgebracht. Ich hoffe, du bist ja bei Büchern eher auf den nordeuropäischen, osteuropäischen Raum fokussiert. Ich hoffe, dir schmeckt es trotzdem.
Es schmeckt mir, auch wenn keine Lachsstückchen mit drin sind, wie das für Norwegen ja eigentlich passend gewesen wäre.
Das heißt, du magst Pasta und Nudeln.
Ich mag auch das südliche Essen, ja, nicht nur das nordische.
So, jetzt wird es natürlich die Kunst für dich, mit vollem Mund zu essen und zu sprechen. Ich habe vorhin ja schon versucht, kurz zu umreißen, worum es dem Gogols Verlag ging. Trifft es das zu oder was würdest du sagen, was ist das Motto deines Verlags?
Nein, das trifft schon sehr genau zu und das Erstaunliche ist, mein Verlag hat ja 11-jähriges dieses Jahr, 2014 wurde ich gegründet und vor einiger Zeit, als der Verlag sich etabliert hatte, gab es so ein paar Interviews dann, die so die Verlagsgeschichte auch ein bisschen aufbereitet haben und ich habe festgestellt, dafür habe ich nämlich nochmal meinen Businessplan von ganz vom Anfang rausgekramt, dass ich exakt immer noch das tue, was ich am Anfang gesagt habe. Also die Programmatik des Verlages ist sehr konsequent und das trifft es eben genau. Nord- und osteuropäische Bücher in neuer Übersetzung oder Erstübersetzung von vergessenen Klassikern. Das war mein Elevator-Pitch damals, als ich den Verlag gegründet habe.
Und ist das üblich, dass Verlage so ein Motto haben? Haben wir uns ja hier gerade gefragt.
Ja, ich würde es Profil nennen. Und das ist eben als kleiner Verlag deutlich wichtiger als großer Verlag. Weil die großen Verlage, ich arbeite nebenher noch bei einem großen Verlag, bei Fischer Verlag. Und der versteht sich als Vollverlag. Das heißt, da bietet man alles an, von Kinderbuch über Genre-Literatur bis hin zur Literatur. Und die kleinen Verlage, die müssen sich naturgemäß, weil sie sie gar nicht so viel Raum haben, auf bestimmte Bücher, bestimmte Richtungen fokussieren und müssen deswegen so ein Profil entwickeln. Und dann versucht man natürlich so erkennbar wie möglich zu sein und dieses Profil so scharf wie möglich auch zu umreißen mit sowas wie einem Motto oder mit einem Slogan oder eben mit so einer Kurzbeschreibung. Und das ist überlebensnotwendig als kleiner Verlag, weil man gegen die Großen gar nicht konkurrieren kann. Man muss wirklich versuchen, sich einen eigenen Kern zu schaffen, der so stark ist, dass man sichtbar und wiedererkennbar ist.
Aber was glaubst denn du, wie viele der Leute, die deine Bücher im Buchhandel kaufen, haben auch nur eine Ahnung davon, was dein Profil ist?
Na, so wenn die Leute in den Buchhandel gehen und meine Bücher kaufen, dann ist es ja schon geschafft. Der Schritt, den ich mit diesem Profil versuche, ist, dass ich bei den Buchhändlern und Buchhändlerinnen in die Köpfe komme, dass die wissen, was sie aus meinem Verlag kriegen, weil sobald das Buch eingekauft ist von der Buchhandlung und im Buchhandel liegt, ist der erste Schritt, und das ist der wichtigste, schon geschafft. Dann wird man sichtbar, dann können Leute auf die Bücher stoßen, dann lesen unter Umständen auch die Buchhändlerinnen die Bücher. Also dieser Schritt, dafür ist die Profilierung sogar noch wichtiger als für die letztlichen Leser, weil die suchen ein Buch, die suchen einen Autor oder eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Sprache. Da ist das dann weniger wichtig, dem würde ich auch sehr zustimmen. Aber bei den Buchhändlern und bei den Buchhändlerinnen, da ist das wirklich wichtig, dass man wiedererkennbar ist.
Mich hat das sofort ja abgeholt, weil wer übersetzt heute noch Franz Emil Sillanpää aus Finnland oder Johannes Wilhelm Jensen aus Dänemark? Und die hast du alle wieder rausgegeben. War das jetzt, du sagtest gerade Elevator Pitch, hast du geguckt, wo ist noch eine Lücke und das will ich machen? Oder war das ohnehin dein Interesse und du hast gesagt, das fehlt noch, dann mache ich doch einen Verlag daraus?
Das Schöne ist, dass das zusammenfiel. Als ich dann entschieden habe, einen eigenen Verlag zu gründen, mein erster Impuls war, dann verlege ich jetzt nur das, was ich selber lesen will und nicht lesen kann. Also ich wollte den Verlag auch für mich selbst machen und weil ich immer dachte, ich bin kein so außergewöhnlicher Leser, dass das nicht andere gibt, denen das ähnlich so geht. Und das hat sich ja zum Glück über die Jahre auch bewahrheitet. Und dann habe ich aber nochmal eingeschränkt sozusagen, weil meine Vorliebe war immer das frühe 20. Jahrhundert, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die moderne, die literarische. Da sind die ganzen Strömungen entstanden, da sind die ganzen Bücher geschrieben worden, die mich mein ganzes Leben schon begleiten und begeistern. Und dann habe ich aber eben noch fokussiert, ich liebe Übersetzungen und mag es, auf diese Entdeckerreise zu gehen. Dann hat es sich auf die Übersetzung beschränkt. Und dann bin ich eben noch, also ich sage, das ist immer so ein bisschen salopp, aber da steckt schon was Wahres drin. Ich bin der Konkurrenz aus dem Weg gegangen. Als ich gegründet habe vor knapp 15 Jahren oder 14 Jahren, da gab es noch nicht so viel skandinavische Literatur. Jetzt gibt es ja mittlerweile einen Boom. Es gibt ja in allen Verlagen inzwischen skandinavische Autoren und Autorinnen. Aber damals war das noch so ein bisschen stiefmütterlich neben den Krimis behandelt. Und osteuropäische Literatur, da gibt es einfach nicht viele Verlage, die sich da umtun. Also ich bin dann in die Felder gegangen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich noch am meisten Schätze heben.
Einen eigenen Verlag zu gründen, ist ja, glaube ich, ein gängiger Traum für alle Menschen, die in der Buchbranche arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich kein 50%-Job. Warum hast du das dann doch gemacht?
Naja, also ich meine, es ist kein Geheimnis oder man kann es auch nicht verstecken. Es ist wahnsinnig viel Arbeit und ich lebe eigentlich für die Arbeit. Aber ich glaube, unter anderen Voraussetzungen könnte ich das auch gar nicht machen. Also man muss das unbedingt wollen und das lieben und natürlich arbeite ich mehr als 100%. Aber man muss schon noch diszipliniert sein. Man darf nicht so viel Urlaub wollen. Ich habe keine eigene Familie, also keine Kinder. Das hört sich blöd an, aber das ist garantiert auch ein Grund, warum ich dieses Arbeitspensum auch machen kann. Aber ich glaube, im Kern steht, dass es die unbedingte Leidenschaft ist. Also ich liebe meine Arbeit, ich liebe diese Bücher, die ich mache und tue alles dafür. Und ich habe mir, glaube ich, noch nie Stunden aufgeschrieben oder abgerechnet.
Jetzt läuft das ja mit deinem Verlag zum Glück für dich relativ gut. Hast schon viele Preise bekommen und auch viele Buchhandlungen, die sagen, Gogols, das gehört für uns mittlerweile fest zum Sortiment dazu. Hattest du dir auch so einen Plan gesetzt, wie lange du das durchhalten willst? Weil mit Leidenschaft über 100% kann man natürlich machen. Aber irgendwann kommt vielleicht auch der Punkt, wo man denkt, wie lange halte ich das eigentlich noch durch, wenn sich der Erfolg nicht einstellt? Also hattest du auch eine Deadline, wo du sagtest, 5 Jahre und dann war's das?
Also hatte ich mir selbst nicht gesetzt, weil ich Anfang 30 war, als ich den Verlag gegründet habe oder gerade 30 und da so naiv und ungestüm war, dass ich mich nicht mit solchen Sachen aufgehalten habe. Ich bin einfach vorangeprescht. Aber ich habe schon gemerkt, also es gibt so bestimmte Faktoren und man sagt immer, also fürs Finanzamt zum Beispiel, ist das wichtig, dass man innerhalb der ersten 7 Jahre auch mal ein positives Jahr hat. Sonst rechnen die einem das nicht mehr als Geschäftsmodell an und dann hat man Schwierigkeiten, dann wird es als Hobby gewertet und dann kann man es eigentlich nicht weiter betreiben. Also ich wusste, dass ich so bestimmte Fristen habe, innerhalb derer ich auch Erfolg haben muss, also auch wirtschaftlichen Erfolg. Erfolg ist ja leider nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch das, was dann im Portemonnaie übrig bleibt. Und das wusste ich schon, aber ich war irgendwie von Anfang an immer so optimistisch. Also das Scheitern ist natürlich immer möglich oder dass es nicht gelingt, aber ich habe mir das eigentlich nie so richtig vorgestellt. Ich habe mir immer nur den Erfolgsfall vorgestellt. Wahrscheinlich war das im Nachhinein ganz geschickt. Und zum Glück hatte sich das so nach 4, 5 Jahren, also das ist ungefähr bei mir die Frist gewesen, stellte sich das ein, dass einzelne Bücher wirklich mal sich deutlich besser verkauften. Und da wusste ich dann, also es ist immer noch schwer, es ist zurzeit schwerer denn je, einen kleinen Verlag zu führen, aber da wusste ich, es gibt so eine Verankerung in der Breite sozusagen.
Nun hat ja die Hotlist der unabhängigen Verlage einen Appell rausgebracht, wo sie sagt, es steht wirklich schlecht um die Situation für unabhängige Verlage. Und du sagst es gerade auch, im Augenblick ist es gerade besonders schwierig. Woran liegt das?
Also man muss das gar nicht auf die unabhängigen Verlage beschränken, aber der Fokus dieses Appells der Hotlist ist natürlich auf die unabhängigen Verlage. Ich weiß über meine Arbeit bei Fischer, dass es bei den großen Verlagen nicht wirklich besser aussieht. Da ist einfach mehr finanzielle Power dahinter. Deswegen sind die nicht so getroffen. Also bei mir, ich kann ganz konkret auch von meinem Verlag sprechen, ist es ein erstaunlicher Effekt, weil ich, wenn ich in die Zahlen schaue, und das tue ich natürlich regelmäßig, ich sehe, dass sozusagen die Nachfrage praktisch ungebrochen ist. Also ich verkaufe sogar besser als noch vor 5 Jahren. Meine eigenen Bücher. Das Problem ist, wenn man tiefer in die Zahlen schaut, ist die Ausgabenseite. Und das ist ja auch ehrlich gesagt ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir nicht nur in der Buchbranche haben. Die Produktionskosten, also die Herstellungskosten, die Papierkosten, die Energiekosten, die ja alle in die Produktionskosten mit einfließen, die sind so exorbitant gestiegen, dass selbst die bisschen Steigerung der Buchpreise, was ja, glaube ich, auch jeder sieht, der in die Buchhandlungen geht, die Bücher kosten keine 20 Euro mehr, sondern 25 Euro. Selbst diese 5 Euro ungefähr, die das jetzt in den letzten 5 Jahren teurer geworden ist, kann das bei weitem nicht auffangen, was zum Beispiel Papierpreise, wie hoch die gestiegen sind und eben dann Energiepreise. Das weiß ja auch jeder, der seine Miete zahlt, seine Nebenkosten zahlt. Und das ist so unverhältnismäßig viel teurer. Also der Druck von Büchern ist so unverhältnismäßig teurer, dass ich noch viel mehr Bücher verkaufen müsste. Und also das ist jetzt nur einer der Aspekte, der dazu führt, dass die Ausgabenseite einfach so deutlich gestiegen ist, dass wir unabhängigen kleineren Verlage alle noch mehr kämpfen müssen, als wir es sowieso mussten.
Und der Indie Book Day, das ist ja der Anlass für unsere heutige Sonderfolge, ist ja auch ein Instrument sozusagen, um auf unabhängige Verlage aufmerksam zu machen. Ist ja eine Initiative vom Mayrisch-Verleger Daniel Beskos, der ja übrigens bei uns in Folge 52 schon mal zu Gast war. Und 2013 gab es diesen Indie Book Day zum ersten Mal. Inzwischen gibt es ihn tatsächlich in vielen anderen Ländern auch sogar. Die haben das abgeguckt und machen das jetzt auch. Müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, haben wir noch gar nicht gemacht. Also ihr möchtet dann gerne, dass die Menschen in einen Buchladen gehen, im besten Fall einen unabhängigen Buchladen, und ein Buch aus einem unabhängigen Verlag kaufen und das in den sozialen Medien posten oder darüber reden oder anderen Menschen auch dann danach empfehlen mit dem Zusatz, hey, das ist zum Beispiel vom Googles Verlag und das ist ein unabhängiger Verlag und die verdienen ein bisschen mehr Unterstützung.
Ja, das ist das Konzept dahinter und einfach, wie das bei all diesen Tagen ist, ein Bewusstsein und eine Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, dass das ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil des ganzen Systems ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, um das mit dem Unabhängig auch nochmal zu erklären, das ist ja wirklich auch ein massiver Unterschied, ob man als Verleger oder als Programmmacher mit seinem eigenen Geld birgt. Also das ist wirklich ein elementarer Unterschied. Meine Arbeit bei Fischer, da kann ich Bücher machen, wenn das klappt, ist es schön, wenn nicht, dann ist es traurig, aber es geht weiter. In meinem eigenen Verlag, wenn ich mal ein Programm total versemmel und keiner die Bücher haben will und ich nichts verkaufe, steht sofort in Frage, wie ich weitermachen kann, ob ich weitermachen kann. Also die Verantwortung, die ich übernehme für meinen eigenen Verlag, wenn ich ein unabhängiger Verleger bin, also wenn ich das Geld gebe und das Programm mache, ist eine ganz andere. Verlage sind komische Zwitterwesen. Also wir wissen alle, dass in Deutschland Oper, Theater, Museen hochsubventioniert sind, also sehr viel staatliches Geld kriegen, was ich überhaupt nicht kritisieren möchte, im Gegenteil. Aber Verlage sind seltsame Zwitterwesen. Die sind einerseits Kulturträger, also die Bücher, die wir bringen, die Literatur, die wir machen, ist ein elementarer Beitrag zur Gesellschaft und wird auch als das angesehen, in den Sonntagsreden von vielen Politikern sowieso. Aber wir müssen uns anders als zum Beispiel Museen und Theater voll und ganz am Markt bewähren. Also wir müssen Wirtschaftsunternehmen sein, wir sind auch beim Finanzamt Wirtschaftsunternehmen und anders geht das nicht. Und das ist, ich will das auch gar nicht in Frage stellen, das ist so, das ist einfach Fakt, aber diese Twitter-Funktion, die sich manchmal vor Augen zu führen, finde ich schon ganz wichtig, weil wir sind keine reinen Wirtschaftsunternehmen und wenn man sich meinen Verlag anschaut, schon gar nicht. Also wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen wäre, wäre das eine wirtschaftlich völlig vollkommen idiotische Entscheidung, Klassiker aus Nord- und Osteuropa zu machen, weil die keine Bestseller werden können.
Aber Hansa zum Beispiel wäre ja demzufolge auch ein unabhängiger Surkamp Verlag.
Auch.
Weil du gerade nochmal das Augenmerk so auf klein gerichtet hast.
Also wenn man die Frage, Frage stellt, was ein unabhängiger Verlag ist, dann gehören Hansa, Beck, Surkamp, Klett-Cotta auch mit dazu. Allerdings ist da der Unterschied das, was ich gerade versucht habe anzudeuten, dass die Verleger nicht die Inhaber sind. Und das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Also das ist der Hintergrund des Indie-Book-Days. Geht es um Verlage, wo die Inhaber geführt sind. Mhm. Das ist beim unabhängigen Buchhandel ähnlich. Als unabhängige Buchhandlung gelten nur die Buchhandlungen, wo der Inhaber auch sozusagen in der Buchhandlung steht. Dann ist es keine Kette. Und das macht nochmal einen Riesenunterschied, ob die Leute, die das Programm machen, auch das Geld geben. Und bei Surkamp und Hansa und Klett-Cotta sind es Geschäftsführer. Da sind das keine Verleger, die Besitzer sind, sondern da sind das Leute, die eingesetzt sind, die rausgeschmissen werden können, die ausgetauscht werden können. Die sind zwar unabhängig von Konzernen, das sind aber keine kleinen unabhängigen Verlage.
Aber die Sache wird ja nicht leichter für Menschen, die jetzt sagen so, ich habe die Sonderfolge Eat, Read, Sleep gehört, wir sollen unabhängige Verlage unterstützen, mache ich gerne. Wie finde ich denn das raus, ob da ein einzelner Mensch dahinter steht oder dann doch irgendwie der nicht mit seinem Geld birgt?
Ich würde da ganz eindeutig auf die Kurt-Wolf-Stiftung verweisen.
Ja, haben wir schon.
Ja. Also in der Kurt-Wolf-Stiftung und da werden ja auch die Verlage, die Mitglied der Kurt-Wolf-Stiftung sind, aufgelistet. Das sind eindeutig unabhängige Verlage. Das sind Verlage, die Inhaber geführt sind und wo die Inhaber die Programme Entscheidungen treffen.
Ich glaube, es ist auch niemand böse, wenn ihr jetzt am Indie Book Day ein Buch kauft, was nicht wirklich nach der strengsten Definition zu einem unabhängigen Verlag gehört. Wichtig ist ja erstmal, dass ihr überhaupt Bücher kauft, die euch gut gefallen.
Das auf jeden Fall. Im Zweifel kauft ihr einfach die Bücher, die Jan empfiehlt. Die sind auf jeden Fall meistens aus kleinen unabhängigen Verlagen.
Das ist immer eine gute Empfehlung. Aber jetzt gibt es ja diesen Tag seit 2013. Ja. Merkt ihr, dass der Tag wirklich auch etwas bringt, Jahr für Jahr?
Ja, ab und zu schaffe ich es, dass eines meiner Frühjahrsbücher dann so eine Aufmerksamkeit kriegt, dass man das wirklich auch in den Zahlen spürt. Aber unabhängig von den wirtschaftlichen Zahlen, es ist einfach ein unglaublich schöner Tag. Ich merke das dann auch immer schon, wenn ich aufwache, dass ich sofort das Internet anschmeiße und gucke, wo sind die ersten Indie-Book-Bücher, die gepostet werden. Ah. Und es macht einfach, also der ganze Tag ist ein Fest, finde ich. Also ich weiß noch, dass ich im ersten Jahr so ein bisschen skeptisch war, weil ich auch nicht wusste, was das ist. Aber inzwischen ist das wirklich ein Feiertag, finde ich. Also wenn man dann morgens die ersten Bücher gepostet sieht. Und wie gesagt, wenn eines der eigenen Bücher dann auch so eine Dynamik annimmt, dass alle das dann posten wollen. Ich weiß noch, dass ich hatte das erste Mal mit dem Färöischen Buch, mit den Walen drauf. Vater und Sohn unterwegs. Das wurde zu so einem Indie-Book-Hit. Und das hat sich einfach spürbar abgezeichnet dann bei den Nachbestellungen, dass dann Leute das haben wollten, weil das beim Indie-Book-Day so viele Leute in die Kamera gehalten hatten. Also es ist einerseits schön, weil man sich selbst feiern kann, aber es ist auch schön, weil es einen Effekt hat.
Also dann posten mit Hashtag IndieBookDay?
Ja, ich glaube IndieBookDay 25 und dann posten und sagen, das ist ein Buch aus einem unabhängigen Verlag und im besten Fall erwähnt man den Verlag noch, sagt noch was über das Buch.
Und wenn man jetzt nicht bei sozialen Medien unterwegs ist, das kriegen wir ja oft von Hörerinnen und Hörern, so ihr sagt immer Instagram, da bin ich nicht, da will ich nicht hin. Wie kann man denn den Tag dann am besten wahrnehmen?
Also natürlich, indem man in die Buchhandlung geht und dann ein Buch aus einem unabhängigen Verlag kauft und vielleicht aber auch dann, das gehört schon auch dazu, finde ich, dann auch zum Beispiel mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern über die unabhängigen Verlage spricht. Also dass man einfach ein Bewusstsein hat an diesem Tag für unabhängige Verlage, dem den Fokus schenkt und dann muss das gar nicht in den sozialen Medien mit Hashtag gepostet werden. Es ist einfach schön, dass man sich das einmal bewusst macht und ein Buch kauft aus einem unabhängigen Verlag.
Das Buch von den Färöerinseln hast du mir beim letzten Mal empfohlen. Das bringe ich auch nochmal mit. Ich glaube, es ist nicht so ein Buch für Katharina. Da suchen wir lieber was anderes aus. Aber überhaupt auf die Idee zu kommen, ein Buch von den Färöerinseln ins Deutsche zu übersetzen, ist ja auch erstmal ein ganz großes Wagnis. Ne? Wo du schon sagtest, das wird garantiert nicht der Bestseller.
Nein.
Indie Book Day hin oder Indie Book Day her. Aber wenn du jetzt an diesem Tag hingehst, gibt es auch Verlage jenseits von deinem eigenen, wo du sagst, da würde ich sofort etwas posten und bekannt machen? Welcher kleine unabhängige Verlag braucht aus deiner Sicht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit?
Also ich mache beim Indiebook Day auch mit und kaufe nicht meine eigenen Bücher und halte die in die Kamera, sondern mache das mit den Büchern der Kolleginnen und Kollegen. Es fällt mir jetzt wahnsinnig schwer, da irgendwas herauszuheben. Ich mache jedes Mal mit und ich kaufe nicht nur ein Buch aus einem unabhängigen Verlag. Aber weil wir jetzt in Hamburg sind, kann man natürlich zum Beispiel den Mayrisch Verlag nennen. Kulturbooks ist auch ein wirklich ganz toller, sehr ehrenvoll arbeitender Verlag. Also es gibt ein ganzes Bündel an Verlagen und ich kann eigentlich wirklich nur empfehlen, dass man sich selbst auf die Suche macht, weil das, was Katharina am Anfang sagte, dass das diese sehr speziellen Profile auch gibt, führt ja dann auch dazu, dass man, dass vielleicht der eine den einen Verlag und die andere den anderen Verlag ein bisschen mehr schätzt, weil da Literatur erscheint, die ihn oder sie mehr anspricht. Und bei mir ist es eben sowas wie Mare mit den, auch mit Klassikern oder mit Neuübersetzungen, Neuauflagen von Klassikern, weil das mir persönlich sehr entspricht. Bei jemand anderem ist es dann vielleicht eher der Verbrecherverlag, der sehr politische, junge Literatur macht. Da kann man eben dann auch seinen eigenen Geschmack finden. Das finde ich das Tolle.
Genau, also haltet Ausschau am Indie Book Day, entweder auf Social Media, wenn ihr da unterwegs seid, unter dem Hashtag, oder geht doch einfach in die Lieblingsbuchhandlung eures Vertrauens und fragt nach. Ich bin ganz sicher, dass ihr dort auch viele gute Tipps für Bücher aus unabhängigen Verlagen bekommen werdet. Unter anderem die neuen, ganz frisch erschienenen aus dem Gogolz Verlag.
Ja, vielen Dank, Sebastian, dass du hier warst. Du hast auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel dieses doch etwas diffusen unabhängige Verlage-Begriffs gebracht. War schön, dass du extra gekommen bist.
Vielen Dank.
Ich finde sowas ja immer unglaublich beeindruckend, wenn jemand mit so viel Leidenschaft einfach seinen Traum lebt und sagt, ich will diesen Verlag machen und Bücher von den Färöerinseln. Wer würde das sonst rausgeben? Wann könnte ich die sonst lesen?
Ja, das ist auf jeden Fall toll, dass man da so viel Idealismus hat, dass man sagt, ich will das, auch wenn ich damit kein großes Geld verdiene. Das ist ja übrigens auch nochmal ein Merkmal von diesen jungen, kleinen, unabhängigen Verlagen, dass die nicht so money-driven sind, ne? Dass es da nicht so in erster Linie auf viel Verdienen ankommt, sondern dass das, glaube ich, bei den allermeisten so eine Herzensangelegenheit ist.
Hättest du so eine Idee, wo du sagst, also dafür mal ein Verlag, das würde vielleicht nicht der Marenholz Verlag werden, aber den würde ich mir wünschen?
Ist übrigens auch interessant, finde ich, dass er einfach seinen Namen genommen hat für den Verlag. Ich würde mir ja eher irgend so was Abgedrehtes ausdenken. Aber nee, also tatsächlich, ich habe ja sehr viel Leidenschaft für viele Sachen und ich könnte mir alles Mögliche vorstellen. Aber einen Verlag gründen habe ich noch nie in Erwägung gezogen. Du?
Nee, aber ich brauche es jetzt ja auch nicht mehr, weil er genau das abdeckt, was ich so toll finde. Wir sind auch beide mal gemeinsam zum Wohnhaus von Franz Emil Sillam per finnischer Nobelpreisträger gereist. Also nicht gemeinsam gleichzeitig, sondern beide mit dem gleichen Ziel, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, aber das ist tatsächlich genau das, was mich abholt, was in diesem Verlag erscheint.
Das heißt, du hast jetzt nicht noch irgendwas, wo du denkst, da würde ich super gerne einen unabhängigen Verlag gründen?
Ich wüsste es noch nicht, aber es gibt bestimmt eine Lücke oder vielleicht fällt euch ja eine Lücke ein, wo ihr denkt, da bräuchte man doch mal einen Verlag, dann schreibt sie uns doch an eatreadsleep@ndr.de und vielleicht ist ja einer von euch jetzt auch auf die Idee gekommen, diesen Verlag dann zu gründen.
Der Eatreadsleep Verlag, das könnte
das auch. Das wäre doch auch mal was, ja.
Die All-Time-Favorites.
Und da haben wir ein Buch rausgesucht, das faszinierenderweise eigentlich schon so lange auf der besten Liste der unabhängigen Verlage steht, wie es Eat, Read, Sleep gibt. Zumindest haben wir es schon mal in Folge 24 ausgelost. Lang, lang ist's her. Robert Seethaler, Der Trafikant. Und es steht immer noch drauf. Faszinierend.
Genau, und dann lass uns einmal kurz darüber reden und dann vielleicht mal versuchen zu analysieren, warum das da so lange draufsteht.
Ich habe es jetzt extra noch einmal gelesen, um zu gucken, ob sich mir das erschließt. Also vorweg, es ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, den kann ich das nur sehr empfehlen. Von Robert Seethaler, da sind wir ja manchmal unterschiedlicher Meinung, was Bücher betrifft. Ich bin meistens großer Fan. Bei dir gibt es solche und solche, aber Der Trafikant mochtest du auch, oder?
Ja, das war von Seethaler eigentlich mein Liebstes. Ich mochte auch ein bisschen Der letzte Satz. Das Café ohne Namen war ja für mich wirklich, wirklich eine Zumutung. Habe ich, glaube ich, auch schon neulich mal wieder in der Folge erwähnt.
Dann reden wir über den Trafikanten. Das ist die Geschichte von Franz Huchel, einem jungen Menschen, der in den 30er Jahren nach Wien kommt. Seine Mutter lebte eigentlich mit einem wohlhabenden Mann zusammen. Er hatte also in der Kindheit alles, was er brauchte, der junge Franz. Doch dann stirbt dieser reiche Mann und er muss, weil die Mutter sich den Lebensstandard nicht mehr leisten kann, zu Otto, einem Besitzer einer Trafik, das ist so eine Art Kiosk, nach Wien. Dort wird er in die Lehre geschickt. Es ist das Jahr 1937 und in dieser Lehre lernt er dann relativ schnell wie man so etwas führt. Also er könnte wahrscheinlich ein Unternehmen gründen, anders als wir. Aber er kriegt auch mit, was eben in diesen 30er Jahren in Wien passiert. Der Aufstieg des Nationalsozialismus im Gedankengut. Da gibt es auch einen Fleischer, einen Nachbar, der in die SS eintritt. Da kann man an einer Person auch sehr genau nachvollziehen, wie Menschen immer mehr nach rechts driften. Und er sitzt in dieser Trafik, liest Zeitungen, fühlt sich dort sehr wohl, weil Otto eigentlich ein sehr widerständiger Geist ist. Der wird dann auch relativ schnell verhaftet und stirbt wegen einer sogenannten Krankheit. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde er ermordet. Und es ist also auch die Geschichte einer geistigen Bildung, ein Bildungsroman. Franz, der junge, unbefangene Junge vom Dorf, wird gezwungen, quasi sich politisch zu positionieren. Und es ist aber auch ein großer Zeitroman, es ist auch eine Liebesgeschichte und es ist auch eine Geschichte darüber, wie man Dichter wird, denn er macht etwas ganz Faszinierendes. Er trifft Sigmund Freud, der spielt eine große Rolle in dem Buch, hat damals ja auch wirklich in Wien gelebt. Und Freud sagt ihm, schreib deine Träume auf, nur so kannst du wirklich verstehen, was dich umtreibt. Und das tut er und er hängt dann später diese Träume immer ins Fenster seiner Trafik, schreibt die auf, macht da kurze Geschichten raus und das wird immer poetischer und zieht dann auch Menschen an, also auch ein Roman über das Schriftstellerwerden. Ganz viele große Themen vor einem historischen Hintergrund, ein ganz tolles Buch.
Ja, sehr schönes Buch. Ich habe mir noch einen Satz rausgeschrieben, den ich da schon beim ersten Mal lesen so gerne mochte. Und der lautet, es war eine Ahnung, die da zwischen den Seiten herausraschelte, eine kleine Ahnung von den Möglichkeiten der Welt. Also zwischen den Seiten herausraschelte, weil er in diesem Kiosk mit diesen Zeitschriften arbeitet und zum ersten Mal, als er aus seinem kleinen Dorf kommt, merkt, was es eigentlich noch alles gibt. Im Grunde das, wovon das Buch handelt, in diesen einen Satz gepackt, das hat mir total gut gefallen. Ja, ich mochte das. Auch dieses persönliche Schicksal, was eben mit der Geschichte in Verbindung gebracht wird, dass man einerseits da auch nochmal liest, wie eigentlich der ganz normale Alltag war 1937 und wie eben so langsam dieses rechte Gedankengut da eingesickert ist. Das hat Robert Seethaler wirklich ganz toll dargestellt.
Und ich fand auch toll, sein Job ist ja Zeitung zu lesen und zwar alle Zeitungen, die da sind. Und erstmal denkt man, oh Gott, und dann finde ich es aber auch so spannend, wer macht das heute noch? Also nicht alle Zeitungen lesen, aber überhaupt Zeitungen mit unterschiedlichen Standpunkten zu lesen und sich so ein möglichst umfassendes Bild zu machen. Das gehört ja wahrscheinlich noch vor zwei Generationen in Kreisen, die zu den gebildeten Kreisen zählen wollten, dazu, dass man einfach ein paar Zeitungen las. Heute ist das doch sehr aus der Mode gekommen.
Ja, da sind doch die Informationsquellen zumeist andere.
Also was für ein toller, toller Job. Wäre ich jung, würde ich vielleicht auch so ein Zeitungsleser werden wollen.
Du könntest eigentlich nur in so einem Kiosk arbeiten können.
Ja, gab es leider nicht in meinem Dorf.
Aber ach so, siehst du, du hättest aus deinem Dorf erstmal rausgemusst. Naja, das hat nicht so gut geklappt, Jan.
Dieses Buch ist mittlerweile als Taschenbuch erschienen bei Kein und Aber Taschenbuch, hat 249 Seiten, kostet 14 Euro. Das ist der Vorteil, wenn es das schon so lange gibt. Es gibt es auch in der günstigeren Taschenbuchvariante. Aber warum, Katharina, warum ist dieses Buch wirklich so unglaublich lange auf dieser Bestenliste?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich finde diese Independent-Bestenliste, wir haben es ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass es auch für uns ein bisschen schwierig ist, weil wir die gerne in unsere Bestseller-Auslosung mit reinnehmen würden. Aber die scheint so teilweise so erratisch zu sein, dass es für mich zu unserem Gedanken der Bestseller-Challenge manchmal gar nicht so richtig passt. Also was zum Beispiel, glaube ich, genauso lange wie der Trafikant auf der Liste ist, ist die Schmuckausgabe von Jane Austens Stolz und Vorurteil, erschienen im Nicol Verlag, also sieht schön aus. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Schmuckausgaben von Klassikern, die da nicht drauf sind. Aber die hält sich unglaublich lange. Keine Ahnung, warum. Als ich jetzt gerade vor der Aufzeichnung auf die Liste geguckt habe, war ich sehr überrascht. Tatsächlich ist da auch jetzt sehr viel New Adult auf der Liste. Also das merkt man ja auch bei der Spiegel-Bestsellerliste, dass diese TikTok-Trendbücher da so raufschwappen und dann ganz viele Plätze ausmachen. Jetzt gerade die Reihe Boys of Tommen von Chloe Walsh, so ein Internatsstory mit ganz viel Liebe, die sprengt da mit mehreren Bänden geradezu diese gesamte Liste. Verlag Adrian und Wimmelbuch Verlag. Habe ich auch noch nie was von gehört, habe ich versucht zu recherchieren, habe nur gefunden Adrian Verlag und Wimmelbuch Verlag. Aber Adrian und Wimmelbuch Verlag so vereint.
Vielleicht ist das eine Kooperation, ein gemeinschaftlich ausgegebenes Buch.
Also deswegen denke ich manchmal, wenn wir dann Titel zum Auslosen da suchen, es ergibt nicht so viel Sinn, die Jane Austen Schmuckausgabe in der Bestseller-Challenge zu lesen.
Vielleicht sollten wir da unsere Auswahl auch mal überdenken. Es gibt ja zum Beispiel die Hotlist, die gezielt Bücher aus unabhängigen Verlagen nominiert. Zwar nicht Monat für Monat, ja, aber doch regelmäßig. Es gibt den Litprom-Weltempfänger, die immer Bücher aus nicht-europäischen Ländern Monat für Monat, glaube ich, sogar empfehlen. Vielleicht denken wir nochmal drüber nach oder vielleicht habt ihr ja eine Liste, wo ihr sagt, das ist genau die, die wir suchen. Es sollen schon Bestseller sein, das stimmt.
Ja. Das ist der Sinn der Bestseller-Challenge ist ja, dass wir sozusagen die Bücher unter die Lupe nehmen, die sich sehr viel verkaufen.
Und die aber nicht nach Qualitätskriterien im Sinne eines kuratierenden Gremiums ausgewählt wurden. Das stimmt. Ja, dann fallen natürlich schon wieder viele Listen weg. Wenn ihr eine Idee habt, schickt sie uns doch gern.
Ansonsten, wir gucken einfach auf die Liste der unabhängigen Verlage und sobald da neue Titel drauf sind, kommen die sofort in unsere Bestsellerdose und das passiert ja auch regelmäßig. Also Jan, es könnte sein, dass du demnächst Boys of Tommen lesen musst.
Dann bitte Band 3.
Nee. Ja, und natürlich haben wir auch in dieser Sonderfolge ein Quiz. Also das geht hier nicht zu Ende, ohne dass wir uns gegenseitig ein kleines bisschen prüfen.
Und auch da geht es zumindest bei mir um unabhängige Verlage.
Bei mir zumindest thematisch auch.
Das Quiz.
So, dann fang doch gerne an.
Ich soll anfangen. Okay, also wir haben ja schon mehrfach in der Folge über die Kurt-Wolff-Stiftung geredet, die Interessensvertretung der unabhängigen Verlage und darüber, was einen unabhängigen Verlag denn nun kennzeichnet. Und die Kurt-Wolff-Stiftung hat halt ihre eigenen Kriterien für die Aufnahme in ihren Freundeskreis. Welche dieser folgenden Aussagen ist keine Bedingung für die Aufnahme in den Freundeskreis der Kurt-Wolff-Stiftung? A. Der Verlag muss eine Webseite haben. B. Der Verlag muss mindestens 4 Bücher pro Jahr veröffentlichen. Oder C. Der Verlag muss einen Stand bei der Buchmesse haben.
Also, ich bin ziemlich sicher, ich war ja auf einigen Buchmessen und ich liebe die Reihen mit den Ständen der unabhängigen Verlage. Aber das können im Leben nicht alle sein, auch nicht alle, die in der Kurt-Wolff-Stiftung sind. Also das würde ich ausschließen.
Und das ist richtig. Es gibt noch viel mehr Kriterien, aber sie müssen auf jeden Fall, muss der Verlag eine Webseite haben und mindestens 4 Bücher pro Jahr veröffentlichen. Aber ein Stand auf der Buchmesse ist keine Bedingung.
Aber es spricht auch nichts dagegen, einen zu haben. Vielleicht
überhaupt
sehen wir uns
nicht.
Dann da.
Ja, vielleicht.
Ich habe einen weiteren Verlag mir ausgesucht, den ich sehr, sehr gerne mag, hier auch schon häufiger vorgestellt habe. Das ist der Behrenberg Verlag, 2004 von Heinrich Behrenberg gegründet. Also auch hier der Name des Verlegers als Verlagsname. Der Behrenberg Verlag hat sich damals auch ein Motto gegeben. Sie wollen nämlich nur Bücher herausgeben, die einem bestimmten Kriterium entsprechen. Welches ist das?
Oh Gott, das weiß ich nicht.
Ich habe natürlich ein Multiple Choice. Erstens, kein Buch soll mehr als 200 Seiten haben.
Das wäre eigentlich schön.
Zweitens, jedes Buch, das sie rausbringen, muss ein Debütroman sein. Oder drittens, sie wollen nur Bücher herausgeben aus dem asiatischen Raum. Was ist das Motto des Behrenberg Verlags?
Also mehr als 200 Seiten glaube ich nicht.
Nur weniger, ne?
Also weniger, ja genau. Soll nicht mehr als 200 Seiten haben, also, glaube ich nicht. Debütroman glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil das unschlau wäre im verlegerischen Sinn. Man möchte ja dann auch Autoren fördern und deren Folgeromane rausbringen. Also sage ich C.
Also nur Bücher aus dem asiatischen Raum. Nein.
Ach.
Nein, Heinrich Behrenberg hat damals tatsächlich gesagt, ich möchte nur Bücher mit weniger als 200 Seiten rausbringen. Die haben einen, so einen wunderschönen Satz auf ihrer Website. In jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das schreit, holt mich hier raus. Ich gestehe, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt. Aber du hast schon einen ganz guten Punkt mit dem Verlegerischen bei meiner zweiten Auswahl, denn mittlerweile haben sie dieses Motto ein klein bisschen aufgeweicht, weil sie sehr erfolgreiche Autoren hatten, die dann in ihren neuen Büchern mehr als 200 Seiten schreiben und sie die natürlich trotzdem herausgeben.
Ach so.
Aber trotzdem
steht es noch im Motto.
Die meisten Bücher, na, sie geben das schon zu, dass sich da was geändert hat, aber die meisten Bücher sind tatsächlich dünner als 200 Seiten.
Die Frage war quasi unbeantwortbar für mich.
Nee,
das
nein,
gar nicht mehr
nein,
stimmt. Schreibe ich
das Motto,
mal hin.
Das Motto gibt es ja immer noch. Und übrigens auch sehr, sehr schön gestaltete Bücher.
Meine zweite Frage ist folgende. Penguin Random House ist die größte Publikumsverlagsgruppe der Welt. Wie viele Buchverlage gehören dazu? Ich kann dir ein bisschen Multiple Choice einschränkend machen.
Ja.
A etwa 100, B etwa 300 oder C etwa 600. Weltweit.
Weltweit. Ich würde sagen 600.
Nein, es sind tatsächlich 300. mehr als 300, aber jedenfalls nicht 600, mehr als 300 Buchverlage weltweit, mehr als 18.000 Neuerscheinungen im Jahr und über 700 Millionen verkaufte Bücher, E-Books und Hörbücher. Also da hat man mal eine Vorstellung davon, was das eigentlich heißt, ein großer Konzern, was die rausgeben und was da natürlich dann auch für Geld dahinter steckt.
Unbedingt. Und da kann man dann wahrscheinlich auch als Verleger nicht alle Bücher lesen, die in diesen Verlagsgruppen rausgebracht werden.
Ich fürchte auch. Ist dann nicht mehr so persönlich.
Ich habe mich durch diese Liste von unabhängigen Verlagen geklickt und war so begeistert, dass ich noch einen rausgesucht habe, der ein ganz besonderes Versprechen hat. Nämlich den Fester Verlag, Fester mit FE, benannt nach Frank Fester. Mhm. Der hat sich spezialisiert auf extrem harte Thriller- und Horrorromane.
Oh Gott.
Wirbt auch damit, dass einige vom Buchladen ausgeschlossen werden, weil die zu jugendgefährdend möglicherweise sind.
Du meine Güte, das
hat aber auch eine, hat aber auch eine Fangemeinde. So, was für ein Versprechen macht der Fester Verlag allen seinen Leserinnen und Lesern? A. Sollte sie ein Buch wirklich nicht begeistern, dann senden sie es nach dem Kauf einfach zurück innerhalb von 66 Tagen und wir erstatten Kaufpreis und Porto.
Mhm.
B. In jedem Roman, den Sie bei uns kaufen, sterben mindestens 10 Menschen auf besonders ausgefallene oder grausame Weise. Oder C. Sie können den Plot unserer Bücher mitbestimmen. In der Reihe des Geisterjägers Simarion dürfen Sie auf der Homepage einen Plotvorschlag abgeben, über den dann abgestimmt wird.
Also B schließe ich aus.
Da könnte auch Shakespeare mitmachen.
Nee, gar nicht unbedingt. Aber A oder C könnte ich mir schon vorstellen. Was war nochmal A?
A war, sollte sie ein Buch wirklich nicht begeistern, kann man es zurückschicken und man kriegt Kaufpreis und Porto innerhalb von 66 Tagen erstattet. Der Geisterjäger Simarion, wo man mitbestimmen kann. Wäre eine schöne Idee.
Ach Mist, schon wieder falsch.
Gibt es aber nicht. Nein, Frank Fester sagt tatsächlich, wenn Ihnen das Buch nicht gefällt, erstatten wir den vollen Kaufpreis und das Porto, weil wäre ein Kunde enttäuscht, würden meine Frau und ich uns auch nicht wohlfühlen. Wir wollen, dass die Leser unsere Bücher lieben.
Ist ja nett.
Also ein tolles Angebot, quasi eine Garantie, wenn es einem nicht gefällt, hat man nicht falsch gemacht.
Kennt man sonst nur so von Waschmitteln oder so, wenn die nicht funktionieren. Interessant, vielleicht laden wir den auch mal ein. Würde mich mal interessieren, wie viele Bücher er zurückkriegt.
Ja, aber es ist ja auch ein Genre, das wir bis jetzt noch relativ wenig besprochen haben.
Ja, das stimmt, Horror, das wäre auch schwierig für mich. Vielleicht könntest du das mit Daniel zusammen machen, weil Horrorliteratur mag ich wirklich nicht lesen. Aber ja, interessant. Ja, seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Unabhängige Verlagsmottos raten mit Jan Ehlert. Ich habe zweimal falsch geraten.
Ja.
Ich glaube, das ist bestimmt so ein Spiel, was du so zu Hause mit deinen Freunden gerne mal machen.
Ständig.
Das würde ich dir sofort zutrauen.
Aber es ist wirklich, wirklich toll zu sehen, was es alles für unterschiedliche Verlage mit unterschiedlichen Mottos und Verlagsvorstellungen gibt. Also ja, es lohnt sich sehr, da mal abseits der Verlage, die man sich immer anschaut, ein bisschen zu gucken. Und ich verspreche mal, ich werde in diesem Jahr noch ein paar Verlage mitbringen, von denen viele vielleicht noch nichts gehört haben.
Ja, ich bin gespannt und guckt auch gerne in unsere Shownotes. Wir haben ja jetzt diverse Links da versprochen. Ich hoffe, wir kriegen die auch noch alle zusammen. Aber auf jeden Fall der Katalog der Kurt-Wolf-Stiftung, der ist echt toll. Ich weiß nicht, ob da jeweils das Verlagsmotto dabei steht, aber es steht auf jeden Fall immer eine kurze Beschreibung des Verlags. Und man kann ihn, wie gesagt, im Internet angucken oder einfach bestellen und muss uns nur 1,80 Euro Porto bezahlen.
Das war also unsere Sonderfolge zum Indie-Book-Day. Und mich würde ja noch interessieren, was ist euer Lieblingsverlag, aus dem wir unbedingt einmal ein Buch vorstellen sollten? Schreibt uns eine Mail an etweetsleep@ndr.de.
Und jetzt noch eine wichtige Information zur nächsten Folge. Die würde ja normalerweise am 28. März kommen, also heute in einer Woche. Aber dann sind wir, Daniel, Jan und ich, auf der Leipziger Buchmesse. Ihr könnt uns da am Freitagnachmittag und den ganzen Samstag über treffen. Und wir werden dort dann die nächste Folge aufnehmen, nicht als Live-Show, das machen wir ja auch manchmal, sondern wir werden uns mit so einem portablen Aufnahmegerät, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ob das auch klappt, irgendwo in eine stille Ecke zurückziehen und euch dann von der Messe erzählen, was wir so entdeckt haben. Natürlich gibt es Buchtipps dann auch. Das wird alles ein kleines bisschen anders als sonst, so eine Art Experiment. Also drückt uns die Daumen, dass das auch klappt, aber es wird auf jeden Fall eine etwas andere Folge.
Und diese Buchmessenfolge, die wird dann nicht am Freitag veröffentlicht. Das schaffen wir ja gar nicht, wenn wir Samstag noch über die Messe gehen wollen, sondern dann ausnahmsweise am Sonntag. Wird trotzdem sportlich. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert Eat, Read, Sleep schnell in eurer Podcast-App, sofern ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt.
Und meldet euch auch unbedingt für unseren Newsletter an. Dann bekommt ihr nicht nur extra Buchtipps und hinter den Kulissen-Stories, sondern ihr erfahrt auch als erstes, wo wir mit unserem Podcast überall hinreisen. Also zum Beispiel auch, wann wir wo auf der Leipziger Buchmesse sind. Und dann sind wir demnächst auch in Greifswald, Neubrandenburg und in Nienburg an der Weser. Die feiern dann nämlich 1000-jähriges Stadtjubiläum.
Also vielleicht sehen wir uns ja dort oder in Leipzig. Wir freuen uns auf euch. Und bis dann, macht es gut. Ciao.
Tschüss. Ja, leider sind meine Spaghetti jetzt kalt. Ich könnte sie mal schnell nochmal aufwärmen und das mache ich auch. Ich wärme die mir gleich nochmal auf und nehme die mit in mein Büro.
Jetzt dann ist ja auch Mittagszeit.
Ja, jetzt habe ich direkt ein Mittagessen. Voll praktisch.
Ich finde ja, Spaghetti kann man wirklich auch kalt essen.
Ist nicht so meins, kalte Spaghetti, ganz ehrlich.
Eat, read, sleep.
Und auch diesmal haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar geht es diesmal um Odds, die beeindruckende und wilde Geschichte der Graffiti-Legende Walter Fischer.
Es ist das Jahr 2014, als ein mittelloser Mann an einem Hamburger S-Bahnhof von einem Zug erfasst wird und dabei im Alter von 64 Jahren ums Leben kommt. Dieser Mann war Walter Fischer, a.k.a. Odds.
Unzählige Tags hat Odds bis dahin in der Metropole hinterlassen und bis heute prägen diese beiden Buchstaben O und Z das Bild von Hamburg. Habe ich auch schon ganz oft gesehen. Odds ist ein Sprayer mit einer bewegten Vergangenheit. Aufgewachsen in einem Kinderheim in Süddeutschland wurde er durch die RAF-Prozesse in Stammheim sozialisiert und politisiert, vom Sonderling damit zum gefeierten Künstler.
Ja, seine Sprayaktionen waren ziemlich spektakulär. Er wurde in Flensburg und Hamburg dabei oft von Sicherheitsdiensten verprügelt und landete auch jahrelang im Knast. Seine Kunst wurde bis zu seinem dramatischen Tod von vielen wirklich auch abgelehnt. Und die Podcast-Serie fragt nun, was war sein Antrieb? Wie wurde Odds zu dem, der er war? Wie wurde er zur Legende der deutschen Graffiti-Szene?
Odds, Graffiti-Künstler Schmierfink Rebell, so heißt er. Und dieser Podcast begibt sich auf die Spur von Walter Fischer. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch noch einmal in unseren Shownotes.